Moin, moin zu einer neuen Folge von 3x3 gleich 10. Heute das zweite Mal in Folge, urlaubsbedingt nur zu zweit. Julian ja, befindet sich immer noch im wohlverdienten Urlaub. Ich bin hier heute mit Max. Herzlich willkommen, ohne viele Vorworte. Wer bist du? Wo sitzt du? Stell dich gerne mal vor.
Ja, moin. Moin Marvin, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Max, aktuell 30 Jahre alt, Vater von einer dreijährigen Tochter und in meiner Rolle gerade Chief Operating Officer oder COO, wie es sich schimpft, bei Stock Republic. Davor war ich bei verschiedenen Großkonzernen wie der Lufthansa Group, der Commerzbank, habe also schon die großen Konzerne auch sehen dürfen, war da aber schon immer in der Schnittstelle zwischen Konzern und Startup und durfte in Innovationslaboren zum Beispiel Kooperationen anstoßen und begleiten und bin vor knapp 3 Jahren dann zu Stock Republic im schwedischen Unternehmen rübergewechselt.
Spannend. Was macht dir Stock Republic in ein paar Sätzen? Kannst du ein bisschen was zu deinem Unternehmen sagen?
Yes, klar. Ich versuche es in ein paar Sätzen unterzubringen. Also unsere Mission ist es, Investmentwissen zu demokratisieren. Was wir dafür machen, ist, dass wir allen Investoren einen Einblick in echte Top-Portfolios geben. Mit echt meine ich echt, also echte Portfolios. Und somit über einen sozialen Austausch die langfristige Rendite für alle zu steigern und besser für das Alter vorsorgen zu können. Was wir genau machen, wir geben dir einen Blick, Marvin, in mein Portfolio. Ich kann dein Portfolio sehen. Wir können uns vergleichen, können schauen, wer von uns die bessere relative Rendite über einen gewissen Zeitraum, sagen wir 1 Jahr oder 3 Jahre, erwirtschaftet hat. Wir können nicht sehen, wer von uns beiden das größere Portfolio hat. Da muss ich mich leider enttäuschen. Aber wir können sehen, wer von uns der bessere Investor ist. Und wir können dann auch in den Austausch miteinander gehen und sagen, hey Marvin, du hast jetzt gerade in die Siemens AG investiert, warum hast du das denn gemacht? Und dann können wir sagen, die haben gerade einen neuen Windpark aufgebaut mit ihrer Tochter. Da glaube ich dran, dass sie im Aufschwung sind, und guck dir das doch mal an, und dann kann ich für mich entscheiden, ach cool, das kann ich auch nachkaufen. Also wir sind da auch kein Copy-Trader, so wie eToro. In den Bereich möchten wir auch gar nicht rein, sondern wir lassen die Entscheidung immer bei den Investoren.
Aus meiner Sparkassenhistorie muss ich jetzt eine ganz blöde Frage stellen. Es ist nur rhetorisch, du musst nicht beantworten. Ich bin direkt wieder bei dem Thema. Wie sieht das denn mit der Beratungsdokumentation aus, wenn wir uns gegenseitig Anlagetipps geben? Lass uns das beiseite schieben, darüber möchte ich gar nicht sprechen. Erzähl es doch mal lieber, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, genau. Also ich bin leider nicht auf die Idee gekommen. Das war unser CEO Fabian. Fabian hat damals bei der größten schwedischen Bank SEB gearbeitet und hat ein digitales Produkt aufziehen wollen, hat dann gemerkt ziemlich schnell, dass wie bei allen Banken und fast bei allen Brokern ein bestimmter Prozentsatz der Investoren einfach eine extrem hohe Rendite hat. Das sind so ungefähr 15% der Trader, die einfach extrem gut mit ihrem Geld haushalten, die extrem gute Ideen haben, wo sie ihr Geld anlegen und die extrem gute Rendite hinten raus erwirtschaften. Und er sagte, dass dieses Wissen und diese Ideen eigentlich jedem bereitstehen sollten. Also Trading-Daten, die man noch nie vorher gesehen hat, die man auch nirgendwo bekommt, die kannst du nicht hier googeln, die kannst du nicht bei Reddit finden. Aber das sind Daten oder ein Datenschatz, auf dem jeder Broker und jede Bank sitzt. Und diesen Datenschatz aufzubrechen und den Endkunden bereitzustellen, ist ein bisschen unsere Mission. Und dafür partnern wir mit Banken aus Europa und mittlerweile weltweit zusammen. Wir haben eine nigerianische Bank, deswegen kann ich sagen, wir sind weltweit tätig, und partnern mit denen zusammen, um dieses Investmentwissen eben runterzubrechen und dann auch für die einzelnen Retail-Investoren zur Verfügung zu stellen.
Du hast gerade schon das Thema Partnering gesagt. Also ihr partnert mit Banken und kommt über die Banken an eure Endkunden dann. Also wie bringt ihr das Produkt an den Markt?
Genau, also wir sind B2B2C, wir bleiben immer im Hintergrund und das ist auch gewollt so. Die Marke Stock Republic ist gar keine B2C-Marke, wir treten auch nicht in Erscheinung direkt mit dem Endkunden, sondern gehen da über die Banken. Das hat für uns natürlich verschiedene Vorteile. Zum einen, dass wir keine BaFin-Lizenz brauchen und auch keine Einlagen haben oder ein Trading-Geschäft hintenrum anbinden müssen, sondern wir nutzen dafür die Lizenzen der Banken. Das erlaubt es uns einfach, das Frontend möglichst schnell zur Verfügung zu stellen und anzubinden. Auf der anderen Seite sind wir dann aber auch regulatorisch sehr schnell am Markt. Also zum einen, um das so ein bisschen runterzubrechen, wir sehen einfach Banken als Partner und mittlerweile sehen die Banken, die mit uns partnern, uns auch als Partner, das ist auch gut so. Die Vorteile für uns als Startup liegen klar auf der Hand. Also wir bauen einfach auf dem Namen der Bank auf. Wir haben Zugriff zu Millionen Kunden, die schon ongeboardet sind, die auch schon KYC identified sind, die Lust auf das Thema haben, die einfach schon marketable sind und die wir erreichen können als Startup möglichst schnell ohne große Marketingausgaben. Wir lernen natürlich wahnsinnig viel in so einer Partnerschaft, zum Beispiel mit der Commerzbank auch über das regulatorische Know-how, was wir als Startup erstmal onboarden müssen oder aufbauen müssen, hat die Commerzbank schon über 150 Jahre aufgebaut und hat dann natürlich Kapazitäten, die sie uns dann zur Verfügung stellt, wodurch wir das rechtlich auch gerade ziehen können oder aus Compliance-Gesichtspunkten gerade ziehen können, was irre cool ist, ehrlich gesagt, dass wir da nicht große Aufgaben haben oder große Abteilungen aufbauen müssen. Und letzten Endes ist es für uns auch ein echter Profit, einfach einen verlässlichen Cashflow zu haben. Also im B2B-Geschäft diese Stabilität zu haben, dass man sagen kann, okay, nächsten Monat kommt wieder Summe X rein und wir müssen nicht im B2C-Geschäft jetzt bangen und zittern um die Kunden. Das ist ein echter Vorteil. Für die Bank auf der anderen Seite ist natürlich enorm cool, dass sie über APIs und über eine White-Label-Lösung Produkt irre schnell in den Markt bringen können, also innerhalb von 3 Monaten auf die Beine stellen können. Das macht sowohl uns stolz bei Stock Republic, aber auch die Partnerbanken, mit denen wir zusammenarbeiten. Da rennen dann Managerinnen und Manager aufgeregt rum und sagen, wie cool sie es finden, dass sie selber ein Produkt in 3 Monaten aufgebaut haben. Das ist innerhalb der Unternehmung auch ein echtes Selling-Argument und klappt dann echt gut, macht irgendwie auf beiden Seiten Leute stolz.
Sehr cool. Also mich freut es immer, solche Erfolgsstorys zu hören und man merkt auch, wie begeistert du von dem Thema Partnering bist. Insbesondere, ich habe es gerade gesagt, mittlerweile sehen die Banken euch auch als Partner. Ich kann mir vorstellen, dass es dahin, das ist halt ein wiederkehrendes Thema in unserem Podcast, dass der Weg zum Partnering im Finanzbereich immer relativ schwierig ist. Aus verschiedenen Gründen, da würde ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Ja. Du bist so ein bisschen, oder du hast gerade schon erklärt, wie euer Produkt funktioniert. APIs, White-Label-Lösung. Vielleicht können wir es nochmal so ein bisschen greifbarer machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin jetzt Commerzbank-Kunde. Jo. Und ich habe ein Depot da. Und da sind, keine Ahnung, 15 verschiedene Werte drin. Also Voraussetzung ist ja erstmal, dass ich privat Anleger bin und trade in irgendwelchen Bereichen. Ich muss ein Depot haben bei der Partnerbank wahrscheinlich.
Ja, ja.
So, und ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe das Depot und wie komme ich jetzt in eure Lösung oder wie welchen Berührungspunkt habe ich mit eurer Lösung als Kunde?
Ja, genau. Also du kriegst davon gar nicht groß mit. Also das Produkt ist voll integriert bei Comdirect. Das heißt, alle Comdirect-Kunden, 3 Millionen an der Zahl, haben Zugriff auf dieses Produkt, wenn sie ein Depot eröffnet haben. Und das Produkt ist vollkommen integriert in die Comdirect-Welt. Also in der Comdirect selbst ist es jetzt eine White-Label-App, die auch im App-Store bereitsteht, die sich aber vollkommen anfühlt nach Comdirect. Da hast du keinen Zweifel dran, dass es nicht von Comdirect ist. Es ist auch von Comdirect hochgeladen. Heißt, du lädst diese App runter, verbindest dann dein Account mit Zugangnummer und PIN. Dann wird ein bisschen gerattert im Hintergrund und wir schieben die Transaktionsdaten, die wir von der Comdirect API bekommen, in unsere Datenbank rein. Können dann sagen, okay, wir haben Marvin identifiziert. Das Coole ist, bei uns ist alles anonym, also wir kennen deinen Namen nicht. Du kannst auch Batman heißen oder Donald Duck in der Plattform, das ist uns relativ egal. Wir schaffen da auch dann wieder oder senken dann auch die regulatorischen Bedenken der Partnerbanken, indem wir das Ganze anonymisieren, das ist ganz cool, und eben auch der Endkunden. Und können dann basierend auf den Trading-Daten, die du uns zur Verfügung gestellt haben, einmal sagen, was genau bist du für ein Investor? Also bist du eher ein Tech-Investor oder Biotech-Investor? Wir kategorisieren dich dann auch oder bringen dich in Austausch mit anderen Investoren, die ähnlich investieren wie du. Und du hast dann vollen Zugriff auch auf die Portfolios, die sich schon verbunden haben. Also das heißt, du kannst andere Portfolios sehen, andere Top-Investoren sehen und kannst mit denen in Austausch treten. Das passiert eben über diese APIs, die wir verbunden haben mit den mit der Partnerbank, mit der jeweiligen.
Ja, genau. Also wenn du jetzt ein Konto, weiß nicht, kannst du noch eine andere Partnerbank nennen? Ich weiß nicht, wie
offiziell. Ja, klar. Das so, also in Schweden arbeiten wir mit Avanza zusammen, das ist die größte. Ja.
Also du bist jetzt oder Fabian ist jetzt bei Avanza, ich bin bei Comdirect, so und wir, also ihr habt eine White-Label-Lösung und wir treten dann, haben dann nachher alle dieselbe Plattform, über die wir kommunizieren.
Top, dass du das ansprichst. Also das ist unsere Ausbaustufe 3. Wir sind gerade bei Ausbaustufe 2. Also wir partnern jetzt mit einzelnen Banken in einzelnen Märkten und wollen jetzt so eine Art Superplattform aufbauen, die dann über verschiedene europäische Märkte hinaus Portfolios zusammenführt und das dann auch erlaubt, dass du, Marvin, dich mit dem schwedischen Marvin in Stockholm in Verbindung setzen kannst und sagen kannst, hey, ist die H&M-Aktie vielleicht eine Aktie, die ich mir noch aufbringen kann? Und das, daran arbeiten wir gerade mit verschiedenen Produkten. Das Produkt heißt Portfolio Pulse. Da bringen wir zum einen diese Art Superplattform ins Spiel, dass wir sagen können, wie handeln jetzt gerade schwedische Trader im Vergleich zu Tradern aus der UK. Zum anderen haben wir da aber auch eine AI-News-Summary. Also du bekommst AI-generierte oder AI-zusammengefasste News direkt zu deinem Portfolio passend als Morning Briefing sozusagen eingespielt und kannst dann sagen, alles klar, ich habe jetzt diese News, mit der VW-Aktie passiert gerade dies und das. Was machen denn jetzt basierend auf dieser Information deutsche Trader mit der Aktie oder was machen schwedische Trader mit der Aktie? Verkaufen die, kaufen die? Also sehr spannende Zusammenführung der beiden Bereiche dann.
Sehr cool. Also Community Building spielt wahrscheinlich eine Riesenrolle bei euch. Wie sind da so, also wie ist das bisherige Feedback von den Kunden? Also wie kann ich mir so einen Chat, so eine Interaktion vorstellen? Das
würde mich interessieren. Also im Grunde kannst du es dir vorstellen wie bei den gängigen Social Media Kanälen, also Instagram, Reddit, you name it. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Du hast einen Feed, auf den Leute posten können, Bilder, Videos, Grafiken, alles. Du hast private Nachrichten, die du schreiben kannst. Du kannst auch Gruppen gründen, offene Gruppen oder geschlossene Gruppen, wenn du dich darüber informieren willst, wie Tesla gerade läuft oder wie Apple gerade läuft, wo das nächste Tech-Investment stattfinden sollte. Kannst du diese Gruppen, also verschiedene Social-Media-Funktionen, die du auch schon kennst, so aus der Welt des Social-Media. Und wir sehen einfach, dass diese Social-Media-Kundenbindung extrem reichhaltig und extrem nachhaltig ist. Also wir haben Metriken dazu, dass zum Beispiel dann die Nutzer oder die App-Zeit, die Nutzer in der App verbringen, einfach enorm ansteigt. Also du hast im Brokerage- oder Banking-Bereich so rund 3 bis 4 Minuten pro Tag, die du mit deiner App verbringst im Schnitt. Wenn du unser Social Trading Produkt oben drauf packst, steigt das Ganze hoch zu ungefähr 20 Minuten am Tag, was schon echt ein signifikanter Anstieg ist. Also du schaffst es dann einfach wirklich eine sticky App zu bauen und das im Finanzwesen. Bei Heavy Usern steigt das Ganze sogar an über eine Stunde pro Tag. Also das sind wirklich Metriken, die man wirklich dann auch von Instagram oder von Twitter oder sonstigen Netzwerken kennt. Dann richtig spannend wird, weil du einfach schaffst, den Kunden Dauer zu bespielen mit Inhalten, die dann für das Trading-Verhalten auch relevant sind.
Spannend. Ich habe die ganze Zeit ein Startup aus Münster im Kopf. Ja. Mir fällt der Name nicht ein. Auch aus dem Trading-Bereich. Die haben halt auch, die sind auch im White-Level-B2B-Bereich unterwegs und analysieren auch Social-Media-Trends für Aktienempfehlungen und Podcasts und sowas. Kennst du die?
Ach geil, nee, kenne ich nicht. Also ich habe so ein Startup mal gehört, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen.
Ja,
müssen wir im Nachgang nochmal austauschen. Würde mich sehr interessieren,
ehrlich gesagt. Ja, können wir im Nachhinein nochmal gucken. Ich habe auch gerade nochmal gegoogelt, aber ich finde sie gerade nicht. Anyways, also das kommt mir gerade so bei dem Thema Community Building und wenn du selber schon sagst, ihr habt eigentlich eine Plattform geschaffen, wo dieser Austausch drinsteht, ist das für euch interessant? Steht das auf der Roadmap? Oder ich stelle mir halt vor, so, ey, wenn wir jetzt schon chatten, ne, wäre es ja auch cool, wenn man sich so auf bestimmte Referenzen oder auf bestimmte Berichte referenzieren würde, so, keine Ahnung, das sind Berichte, also das machen ja auch Aktienempfehlungen im Internet, keine Ahnung, über Webscrolling könnte man theoretisch ja gucken, wo sind die aktuellen Insights, wo sind Börsenberichte, aber wo wird vielleicht auch über Aktien im Podcast gesprochen, wo wird darüber getweetet, auf Twitter, whatever, sind das halt auch Informationsquellen, die du dir vorstellen kannst, auch bald integrieren möchtet?
Ja, also absolut. Ich glaube, mit KI haben wir das Ganze jetzt noch nicht aufgebaut. Was wir aber natürlich sehen im Feed, ist einfach, dass diese Informationsquellen zwischen Usern ausgetauscht werden. Also, dass gesagt wird, Leute, ich habe gesehen, dieser 3x3 gleich 10 Podcast, die neue Folge, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Und da hast du da drunter irgendwie 20 Kommentare, 40 Likes und die Leute hören die Folge dann auf und darauf basierend entscheiden sie sich dann auch für eine Aktie, einen ETF. Hoffentlich nach dieser Folge dann auch. Aber also das sehen wir schon. Das Ganze mit KI anzureichern haben wir jetzt noch nicht gemacht. In der App ist auch regulatorisch teilweise ein bisschen schwer, weil du dann wieder Urheberrechtsdebatten hast. Also referenzierst du eine Quelle nur, veränderst du die Quelle, referenzierst du sauber, machst du das auch sauber, hast du Erstquellen oder hast du Drittquellen, zum Beispiel andere Foren oder so, muss man dann auch gerade ziehen, aber ist auf jeden Fall auf unserer Roadmap auch schon drauf. Ja.
Sehr cool. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
Wie gesagt, B2B2C. Also wir haben einen Fixed Retainer, den wir pro Monat von den Banken beziehen, der auch, wie gesagt, sehr, sehr cool ist als Startup, dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass ein bisschen Kohle reinkommt am Ende des Monats. Und dann arbeiten wir noch mit Variable Fees zusammen. Also zum einen mit manchen Banken handhaben wir das so, dass wir über einen Trade refinanziert werden, keine Ahnung, 1 Euro pro Trade zurückbekommen oder dass wir pro aktiven Nutzer dann einen kleinen Centbetrag wieder zurückbekommen. Das ist auch eine ziemlich coole Aktion, weil natürlich ist dann irgendwie auch das Interesse aligned, dass wir ein Userwachstum wollen, dass die Bank ein Userwachstum möchte und wir da gemeinsam profitieren von einem großen Nutzerwachstum.
Ja. B2B2C im Finance-Bereich aus Fintech-Sicht ist ja eigentlich so das, was sich, wonach sich alle sehen oder wo man sich die Hände nachreiben würde. Das heißt, ja, du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf. also ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen Fintechs, Insurtechs, Startups, also ich würde es gar nicht nur auf die Finanzbranche reduzieren, sondern generell Verticals und Corporates vielleicht, kann man so die Vertical kann auch ein Corporate sein, also Verticals und vielleicht eher generalistisch aufgestellte Unternehmungen, dass die Kooperation in vielen Bereichen Sinn macht, haben wir schon oft besprochen und wir sehen es ja auch, wir haben jetzt mit Jess Henning, haben wir auch eine Folge aufgenommen, Pato, danke, Shoutout an Jess, Christian, sprechen wir auch, Christian Bindner, Finstep, das macht ja ultimativen Sinn. Und so wie du jetzt gerade berichtest, ist das ja schon eine Erfolgsstory. Also ihr habt ja relevante Partnerbanken dabei. Ich bin jetzt mal ein fiktives neues Startup im Fintech und ich habe eine richtig coole Idee. Die möchte ich natürlich an meine Kunden bringen. Jetzt ist B2C-Geschäft, glaube ich, ultra schwer. Deswegen suche ich mir ein Ventil und einen Partner im B2B-Bereich. Kannst du mir erzählen, wie eure Reise dazu war? Also von der Idee, ihr habt jetzt angefangen bis hin zu den ersten Partnerbanken. Wie sind so die Gespräche abgelaufen? Weil du hattest ja am Anfang schon gesagt, mittlerweile werdet ihr als Partner gesehen. Und es geht gar nicht darum, es geht jetzt gar nicht um Bashing, sondern einfach mal um so einen ehrlichen Bericht darüber, wie läuft sowas eigentlich ab?
Ja, also ich glaube, jungen Gründern in dem Bereich würde ich schon immer sagen, stellt euch ein auf lange Sales Cycles. Ist einfach so. Dauert einfach lange, eine Bank zu überzeugen oder erstmal den richtigen Ansprechpartner innerhalb der Bank zu finden. Schon das ist einfach eine Aufgabe. Also, Marvin, du hast ja bei dem Behemoth der Sparkassengruppe gearbeitet. Also da wirst du es kennen, den richtigen Ansprechpartner zu finden, dauert da manchmal Tage oder wenn nicht sogar Wochen. Ja. Und da fließt sehr viel Wasser die Elbe runter, bis du da an der richtigen Stelle bist. Schon das dauert einfach lange. Und dann auch ehrlich gesagt auf die Roadmap der Bank zu kommen. Also zu sagen, dieses Thema hat eine Relevanz, dieses Thema sollte eine Priorität bekommen, dieses Thema bekommt dann auch IT-Ressourcen. Wir haben eben den Vorteil, dass wir relativ wenig IT-Ressourcen in Anspruch nehmen durch unsere White-Label-API-Lösung, würde ich auch jedem Fintech ehrlich gesagt raten, übernehmt den Tech-Teil, weil da sind die Banken extrem langsam und die brauchen Hilfe da. Mhm. Also wenn ihr schafft, das irgendwie möglichst weit selbst zu bauen, das Frontend schon zu bauen und ihr braucht nur noch eine Backend-Verbindung über APIs, ist das für die Bank schon schmackhaft und da kommt man eben wesentlich schneller dann auch in Gespräche, weil die natürlich auch einen Anreiz haben, einen dann anzubinden. Aber ich finde, dass solche Kooperationen, wie du ja schon sagst, Marvin, absolut Sinn machen. Also die machen auch super Bock, ehrlich gesagt, als Startup. Darüber hinausgehend, dass man diese regulatorischen Fragen nicht selbst beantworten muss, da einen Partner an der Seite hat. Dass man einen Partner an der Seite hat, der auch schon mal mit der BaFin gesprochen hat und damit einen in Gespräche zusammen reingeht und man dann nicht allein rumschwimmen muss. Dass einfach die Kunden schon da sind und teilweise sogar echt ready sind und sich freuen über neue Produkte. Das ist schon echt dankbar. Aber natürlich muss man auch sagen, dass es echte Nachteile hat. Also die langen Kommunikationswege, die irre lange Entscheidungsfindung, die Monate an Arbeit, die man reinstecken muss, um dann wirklich auch bank-ready zu sein, weil du als Startup einfach am Anfang keine Ahnung hast, wo du dir Daten speichern sollst, wie du mit persönlichen, personenbezogenen Daten umgehen sollst. Also das musst du mit der Bank dann alles durchgehen. Das kann sehr aufwendig und lange sein. Muss man sich einfach darauf einstellen, dass das so ist. Ist aber auch zäher dann als im B2C-Bereich. Macht aber hinten raus dann wirklich Spaß. Also wenn man dann einen Partner gefunden hat, mit dem es gut läuft, ist einfach diese Verlässlichkeit und auch die Stabilität, die eine Bank dann gibt, auch als Startup enorm angenehm und ist ehrlich gesagt auch für Investoren super, ne? Also das zu sehen, dass du einen geradlinig laufenden Cashflow hast, einfach wiederkehrende Revenues, auf die du zählen kannst, ist einfach eine coole und angenehme Sache.
Ja. Was würdest du sagen, wie funktioniert Sales im B2B-Bereich, im Finanzbereich am besten? Stichwort Ansprechpartner. Top-down oder bottom-up? Also geht ihr auf die Entscheider oder auf die...
Ja, top-down. Also ja. Wir haben es ganz lange versucht, bottom-up. Dauert einfach nur noch viel länger. Also damals dann auf Sales-Cycles geguckt, die haben 18 Monate gedauert. Mhm. 18 Monate Cash musst du auch erstmal haben als Runway, irgendwie, den du dann verbrennen kannst. Das ist schon echt übel, wenn du dann so lange an einem Sales-Deal rumdoktorst. Mhm. Und mittlerweile gehen wir immer über die Geschäftsleitung rein, über den CEO, die CEO und versuchen von oben reinzufliegen. Womit wir jetzt gerade arbeiten, ist eine Art, wir nennen es auch Championship-Modell, dass wir versuchen, über die Spitze reinzufliegen, Interesse für das Thema aufzubauen und dann aber auch ganz klar zu sagen, kannst du uns jemand an die Hand geben, der Ahnung von dem Thema hat, A, und der alle Ansprechpartner im Unternehmen kennt, B, und uns mit uns Hand in Hand durch dieses Unternehmen durchlaufen kann und die verschiedenen Abteilungen abklappert. Das sind meistens in ihrer Aufgabe auch diese Schnittstellenfunktion, also Innovationslabore, Venture Clienting Manager, Business Development Manager, das sind Funktionen in großen Unternehmen, die einfach darauf ausgelegt sind, zu netzwerken und auch neue Ideen ins Unternehmen einfliegen zu lassen. Mhm. Mit denen partnern wir irre gerne. Also da sehen wir gerade, dass das einfach gut klappt.
Ja, ich glaube, das ist ein riesen Erfolgsfaktor, dass du dann, also ich bin auch bei dir, Top-Down ist natürlich die einfache Variante, weil du direkt dann die Management-Attention unter den Rückenwind hast. Ja. Und dann brauchst du halt diese entscheidende Figur in der Bank, der diese Querschnittsfunktion übernimmt, weil du halt bei deiner Thematik verschiedene Fachbereiche anstößt. Also natürlich den Business-Bereich, aber auch den technologischen Bereich. Also wir haben jetzt gerade viel über APIs gesprochen, ist ja auch das, was wir als Wallace damals gemacht haben, zusammen auch mit dem S-Hub, eigentlich eine sehr, sehr gute Kombi, dass du auf der einen Seite den Innovation-Teil hast, den Business-Teil, und auf der anderen den Backend-Anwendungsteil. Das war gut. Du musst da die Kräfte natürlich bündeln und dann, also du hast natürlich Abhängigkeiten auch als Fintech. Ja. Ne? Das liegt natürlich auch an der Person so. Wenn du die überzeugt hast und die brennt für dich und die kämpft für dich, dann geht viel. Wenn das jetzt gerade nicht Prio 1 oder 2 ist oder die To-Do-Liste halt sehr, sehr hoch ist, wird es halt schon schwierig, weil du halt dann doch nicht bis in die letzten, das halt föderalistische oder sehr, sehr hierarchische Strukturen sind, das ist gar nicht wertend gesagt, dass schwierig wird, da die Überzeugung zu leisten.
Ja, absolut.
Wie ist deine Erfahrung, wenn ihr jetzt auf die Entscheidungsebene zugeht? Es gibt ja dieses DISC-Modell von blauen und roten und gelben und grünen Menschen. Ja. So, wie überzeugt man sie? Sind das sehr zahlengetriebene Menschen? Also viele kommen über Storytelling. Was ist so deine Erfahrung da?
Ja, also ich glaube, Surrounded by Idiots heißt das Buch, ne? Auch eine gute Buchempfehlung, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen. Ich glaube, du musst alle Farben ansprechen, leider. Also du musst es wirklich schaffen, irgendwie zum einen die blauen Menschen, die ja wirklich zahlengetrieben sind, dann abzuholen und denen zu sagen, Leute, ihr kriegt eben 20% mehr Trades, ihr kriegt eine 25% Nutzerwachstum. Also du musst einfach mit den harten Zahlen reingehen und denen das als Business Case auch darstellen, also einen ziemlich großen Business Case dann auch aufmachen, der gut durchgerechnet ist. Du musst es aber gleichzeitig auch schaffen, irgendwie die gelben und roten Menschen abzuholen, die darauf aus sind, irgendwie neue, innovative Ideen ins Unternehmen einzubringen, als Leader im Markt aufzutreten, die Disruptionspotenzial haben wollen, die auch Diversifikation in ihrem Portfolio oder in ihrem Produktportfolio haben wollen. Also du musst es wirklich schaffen, eine breite Bandbreite anzusprechen und das ist klassisches Stakeholder-Management, also einfach zu schauen, mit wem rede ich gerade. Ist das eher jetzt ein zahlengetriebener Typ, der auf Sicherheit aus ist, oder ist das ein Radical Thinker, der jetzt einfach nur den neuesten heißen Scheiß möglichst schnell in seinem Unternehmen haben möchte. Mhm. Ich glaube, dass du alles abdecken musst in den Vertriebsprozessen.
Jetzt habt ihr ja mit der Comdirect und der Commerzbank einen sehr, sehr großen Player. Habt ihr da auch mit Neosphere und Matthias gesprochen? Matthias Leisch?
Ja.
Ja, cool.
Ja, also lustigerweise ist Neosphere ein Investor bei uns. Also, gleich mit Beginn der Commerzbank-Partnerschaft haben wir es dann unter das Dach gebracht, dass wir auch dann Neosphere als Investor begrüßen konnten. Und das Modell als strategischen Investor, die Bank auch an Bord zu holen, fahren wir sehr, sehr gerne. Also wir haben es jetzt sowohl mit der Commerzbank in Deutschland gemacht, wir haben es mit Avanza in Schweden gemacht, wir haben es jetzt auch mit Interactive Investor ganz neu vor einem Monat in der UK gemacht. Ist einfach
Betroffene cool. zu Beteiligten, ne?
Ja, ist einfach extrem cool, wenn du eine Bank an Bord hast, die zum einen dein Business Model versteht und zum anderen an deinem unternehmerischen Erfolg interessiert ist und dich da auch beraten kann. Also das macht enorm viel Spaß, muss ich sagen. Wir haben auch ehrlich gesagt gerade gar keinen Bock auf andere Investoren. Deswegen gucken wir extrem nach Banken oder sind jetzt auch super happy, dass wir da neue Investoren begrüßen konnten.
Sehr cool. Also sehr, sehr schön zu hören. Mit Matthias haben wir auch gesprochen im Podcast vor ein paar Wochen. Nochmal Shoutout hier an Matthias. Ist natürlich eine coole Story und ich glaube, das einzige Modell, was du im etablierten Bankenbereich fahren kannst, um wirklich auch erfolgreich Partnerschaften und Integration zu führen, eben durch die Schaffung von Venture Clienting, Innovation Hubs, die sich genau mit dieser, also die zum einen diese kulturelle Brücke schlagen, aber auch die inhaltliche Brücke im Tech- und im Business-Bereich.
Absolut.
Und das dann reinbringen.
Absolut. Also da auch als echte Erfolgsstory, Neosphere hat uns wirklich auch Brücken geschlagen in den Commerzbank-Konzern rein, sodass wir in Gespräche reingekommen sind, in denen wir gar nicht reingekommen wären, wenn wir jetzt nicht Neosphere an der Seite gehabt hätten oder wo es einfach extrem lange gedauert hätte, um da hinzukommen. Ja. Das ist natürlich extrem geil, wenn du einen Investor hast, der dir zum einen Kohle gibt und auch Wissen, aber zum anderen in dem Konzern, in dem du dein Produkt verkaufst, auch gleich beim Aufbau hilfst. Also das ist extrem förderlich.
Ja. Was waren so Fuck-Ups? Also nicht auf Neosphere bezogen, aber generell vielleicht auch bei anderen Sales-Circles. Ich frage bewusst jetzt mal, wir können ja jetzt den Podcast hier, ich bin ja gewohnt immer sehr kritisch, was erfolgreiche Kooperationen im Finanzsektor angeht. Ihr zeigt ja, dass es funktioniert. Wir können ja jetzt nicht eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir nur über Blümchen und über Wiesen sprechen. Nein, also vielleicht mal, was hat vielleicht auch mal nicht so gut geklappt?
Ehrlicherweise kann ich auch ehrlich mit dir sein. Ich habe eine ganze Tapete an Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Also da können wir jetzt auch eine halbe Podcast-Folge nur drüber reden, über die Fuck-Ups, aber das will ich gar nicht machen, um Gottes Willen. Letzten Endes ist es, glaube ich, auch vieles, wo ein Startup einfach durchgehen muss, ist einfach so. Also zum Beispiel der Umgang mit personenbezogenen Daten musst du halt irgendwann lernen, wenn du Bock darauf hast, die zu verwalten. Das war bei uns ein Fuck-Up, weil es halt enorm hohe Anforderungen an Banken gibt, Bankdaten zu verwalten, diese sicher zu verstauen und auch sicherzustellen, dass da niemand rankommt, der das nicht tun soll. Ja. Das als Startup dann nachzuahmen und zu imitieren, hat einfach extrem viel Zeit und Ressourcen verschlungen. Und da waren dann die Schweden bei uns auch relativ frustriert, weil der deutsche Datenschutz halt eben schon ein bisschen anders ist als der schwedische Datenschutz, wo du mal eben so den Hauspreis deines Nachbarn googeln kannst oder herausfinden kannst. Das ist einfach eine Diskussion, auf die man sich dann einlassen muss, die zu relativ viel Frust geführt hat. Aber letzten Endes haben wir auch das gelöst. Und klassische Fuck-Ups im Vertriebsprozess sind natürlich dann auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Social Media um die Ecke kommen und sagen, dass wir eine Community haben, dass natürlich die Frage auftaucht nach Community Management. Ne? Also was machen wir jetzt, wenn ein Typ einen Hitlergruß in die Community reinpackt? Wenn da Kommentare geschrieben werden, die wir nicht sehen möchten, was passiert dann? Und wir hatten da das Glück, dass wir auf Zahlen verweisen können, die relativ cool sind, weil wir einfach sehen, dass wir einen großen Vorteil haben, und zwar, dass die Kunden KYC registriert sind. Ja. Wir wissen im Hintergrund, dass sie bei der HASPA oder bei der Commerzbank gelistet sind, damit Klarnamen auch sichtbar sind. Und wenn sie da jetzt irgendeinen Scheiß reinschreiben, dann wird das relativ schnell auch geahndet. sodass wir jetzt gerade nur 0,1% der Beiträge moderieren müssen, was echt ein extrem geringer Anteil ist. Das ist im wilden Social Media da draußen wesentlich höher. Und macht uns auch Mut und gibt uns dann auch im Vertriebsprozess mittlerweile die argumentative Linie, dass wir das auch die Angst da senken können.
Ja, du hast gerade nochmal, mir fällt gerade noch was eines out of script. Ich habe vorhin noch einen LinkedIn-Post von Jess gelesen, warum man in Dänemark besser alt werden sollte anstatt in Deutschland. Ja. Und du hast ja gerade auch gesagt, ihr seid ja auch ich weiß nicht, Firmensitz in Schweden, aber ja, zumindest genau. Stockholm. Spreche auch super, super gerne mit skandinavischen oder nordischen VertreterInnen, weil viele Dinge da, und ich spreche jetzt gar nicht nur vom Datenschutz, aber wirklich im Digitalisierungs- und Tech-Bereich doch ein bisschen anders laufen als in Deutschland. Ja. Siehst du das jetzt mal unabhängig von eurer Lösung auch im Open Banking, Open Finance Bereich? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Oder?
Ja, also auf jeden Fall. Ich arbeite ja für ein schwedisches Unternehmen. Ich habe studiert in Dänemark, gelebt in Dänemark. Also in Skandinavien fühle ich mich auch wirklich wohl. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass du da gerne mit Skandinavien in Austausch trittst. Ich tue es auch. Und wir sehen es in der ganzen Startup-Welt, auch in der Fintech-Welt, im Speziellen auch im Open Banking, Open Finance-Bereich in Schweden, dass Startup-Kooperationen wesentlich schneller angestoßen werden, dass man sich nicht als Gegner wahrnimmt, sondern dass man immer im Team denkt und sagt, der eine kann das gut, der andere kann das gut, ist absolut implementiert, würde ich sagen, in der schwedischen Kultur, dass man da weniger Hierarchien einzieht, weniger sich auf erlangten Wissen beruft, sondern eher sagt, jeder in der Workforce weiß eben ein Detail, der CEO kann eben besonders gut CEO sein, der Fensterputzer kann besonders gut Fenster putzen, macht ihr jetzt aber nicht in der Hierarchie zu unterschiedlichen Menschen und man sollte sie auch nicht unterschiedlich behandeln. Und das zeigt sich auch in Kooperationen, also dass man als kleines Startup immer noch sehr ernst genommen wird, also auch wahrgenommen wird, weil es eben auch eine ganz andere Innovationskultur in Schweden gibt, weil man gesehen hat, dass ein Spotify oder ein Klarna extrem schnell, extrem groß geworden sind und auch kleine Player dort ernst genommen werden. Also das macht es einfach in der Kooperationsebene dann auch wesentlich leichter, zusammenzuarbeiten in Open Banking.
Spielt FIDA oder Open Finance für euch direkt eine Rolle? Gerade, also...
Also für uns FIDA eher weniger. Ich würde sagen Mika auf jeden Fall. Und jetzt auch gerade die Diskussion rund um PSD3 extrem, weil wir ein reines PSD2-Unternehmen sind. Also uns wird es nicht geben ohne PSD2. Muss man auch wirklich sagen, dass da die Regulatorik auch so einen Push in den Markt gegeben hat, dass sie unser Businessmodell erst möglich gemacht hat. Und ich glaube fest daran, dass es eine PSD3 noch erweitern oder beschleunigen wird.
Welchen PSD2-Case nutzt ihr?
Den KYC-Prozess? Also die APIs, der Ausbau APIs, der APIs.
Ja. Achso, du meinst generell PSD2, also nicht konkret auf den Case bezogen,
sondern genau.
als Startschuss für API-basierte Integrationen.
Exakt. Ja, also so. Wir nutzen jetzt weniger PSD2 Datenblöcke, als dass wir jetzt die PSD2 Use Cases, die ermöglicht wurden sozusagen durch die Regulatorik, dass wir auf das Feld aufbauen. Aber also für uns extrem förderlich, wenn in den Bereich Regulatorik auch ein bisschen mehr Wind reinkommt, weil es uns letzten Endes auch ein bisschen Wind in die Segel bringt.
Ja. Wie, du hast gerade schon gesagt, super Plattform, da kriege ich mal so super App, super Plattform.
Vibes.
Super, super, ja, richtige Vibes kriege ich da. Wie ist euer, ich hasse diese Frage, wenn mir jemand diese im Bewerbungsgespräch stellt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich glaube aber, als Unternehmen müsste man das schon so ein bisschen wissen, These. Wie geht's bei euch weiter in den nächsten Jahren?
Ja, also ich, ein bisschen meine These ist, die ich auch schon seit Jahren habe und die in der Branche auch schon bekannt ist, dass ich, glaube ich, 2 Arten von Playern herausstellen werden. Also dass du auf einen Seite die Plattformbetreiber hast, da können sich auch Banken reinfuchsen, das ist relativ schwer, aber es geht. Und dass du auf der anderen Seite die Infrastrukturprovider hast, die Bausteine für diese Plattform bauen. Mhm. Und das sehen wir ja zum Beispiel in China irgendwie mit der WeChat-App oder in Indonesien mit der Gojek-App, wo du innerhalb deiner Plattform Kinotickets kaufen kannst, aber auch die nächste Reise buchen kannst. Also möglichst große digitale Ökosysteme baust, in denen Kunden sich verlieren und teilweise richtig Stunden verbringen, weil es einfach alles vor Ort gibt. Also sie haben gar keinen Drang mehr, jetzt irgendwo anders hinzugehen. Also in Russland hat das.
Ja. Mit Betreiber, ich kriege jetzt gerade Studi-Vibes, weil ich habe ja meine Masterthesis auch über digitale Plattformmodelle gesprochen. Ja. Ich habe gerade diesen Vierklang der verschiedenen Player in dem Plattformbereich. Also du hast ja gesagt, Provider.
Jetzt will ich hören.
Provider als Infrastrukturbereitsteller. Ja. Betreiber ist für dich wahrscheinlich der Orchestrator, ne? Der sagt so, ja, okay, das ist jetzt hier mein Ökosystem. Und dann hast du ja einmal die Konsumenten noch und die Distributoren, wo du sagst, okay, ich hole hier. Das ist ja das, was eigentlich auf jeder Bankenstrategiefolie mit Non-Banking, Near-Banking, Beyond-Banking. Ja, genau. Also da haben wir auch als Szene und als Industrie uns, glaube ich, gar keinen Gefallen damit getan, 20 verschiedene Begriffe für Mehrwert. Das ist eine Plattform, das ist ein Ökosystem. Ne? Aber also deine These ist, das geht genau dahin. Also werden sich halt einzelne Player herausstellen. Oder eigentlich also zwei Kernplayer. Die einen sind Betreiber, Infrastruktur, Tech. Und die anderen sind die Orchestratoren.
Ja, genau. Marvin, lass aktiv daran arbeiten, dass wir die Begriffe ein bisschen limitieren. Deswegen habe ich jetzt nur zwei gewählt.
Das finde ich gut. Das ist gut. Wie siehst du, also was glaubst du denn, wie ist denn der Wettbewerb unter den Betreibern, Orchestratoren? Richtig.
Ja, also ich glaube extrem schwer. Also ich glaube, in Russland hatte schon die Tinkoff Bank relativ gut gezeigt, dass sie irgendwie es geschafft haben, auch dann Kinotickets oder den Autoverleihservice oder die nächste Versicherung in ihre App mit reinzuholen. Mhm. Das klappt schon extrem gut. Was du aber auch siehst, dass Tinkoff extrem relevant in Russland ist und dass auch Banken, die das geschafft haben, dieses Ökosystemmodell nachzubauen, einfach extrem dominant Kunden auch gewinnen und wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, das heißt, gemäß Adam Riese kannst du eben nur eine gewisse Anzahl an Stunden in einer App verbringen und wenn du das beste Ökosystem hast, dann hast du auch die Herrschaft über die Zeit der Kunden und ich glaube, das versuchen jetzt ja gerade ziemlich viele Player im Open Banking, also N26, Revolut, ihre eigenen Handyverträge, ihre eigenen Smartphone-Verträge dann an den Kunden zu verkloppen. Um dann auch eben noch mehr Bindungen zum Kunden herzustellen.
Da muss ich sagen, das wird ja als absolute Innovation verkauft. Das haben die, da muss ich ja auch mal, auch wenn ich immer über meinen alten Arbeitgeber, die Sparkasse, manchmal ein bisschen schimpfe, das haben die schon vor Jahren gemacht. Ne? Vielleicht nicht digital, aber das ist ja nicht neu. Die Kernfrage ist ja, bist du Team Leadout oder Team Tiefenintegration?
Ja. Ja, und ich glaube, also ich stimme dir zu, alter Wein in neuen Schläuchen, letzten Endes gutes Marketing, aber ich glaube auch da, wenn du diesen Plattformgedanken durchspielst und es auch wirklich schaffst, immer mehr Services anzubinden, dann hast du eine echte Relevanz im Markt. Und da sehen wir eben gerade auch im Brokerage-Bereich zum Beispiel eine Scalable Capital, die sich sowohl horizontal irgendwie mit ihrer Börse diversifizieren und da breiter aufstellen und die ganze Wertschöpfung einmal abdecken wollen, als auch vertikal irgendwie im Marketing versuchen, nicht nur Kunden anzusprechen und zu gewinnen, sondern auch wirklich Kunden aufzuschlauen. Also von Anfang an ins Kennedy-Depot reinzuholen, mit klugen Content-Ideen, wie zum Beispiel die Christian Bindner dann noch anbietet, mit Finstep aufzuschlauen. Shoutout. diese Content-Maschine auch dann aufzubauen, also so ein richtiges Ökosystem aufzubauen. Und wir bei Circle Public, um dann deine Frage, die du am Anfang noch gestellt hast, abschließend zu beantworten, wo sind wir uns in 5 Jahren? Wir wollen nicht in den Vordergrund treten. Also wir sind super happy damit, die zweite Geige zu spielen oder vielleicht sogar nur das Kontrabass, mit dem Kontrabass den Grundton herzustellen, wo dann das Orchester darauf aufbauen kann. Und da sind wir super happy mit unserer Rolle drin. Da lässt sich auch ein bisschen Geld verdienen. Das passt alles für uns, um auch die Familien bei uns zu ernähren. Und auch für die nächsten 5 Jahre werden wir das ganze Modell noch weiter fahren können, weil es sich einfach lohnt, bestimmte Teile zu Ökosystemen, zu erfolgreichen Ökosystemen dazuzugeben.
Sehr cool. Ich nehme aus dem heutigen Podcast viel Positivität mit, viel Energie. Also zum einen, also kann man ja auch zu Wahrheit sagen, wir haben uns ja schon mal gesehen und auch gequatscht. Ich glaube nicht, dass wir schon mal die Zeit hatten, so intensiv über Stock Republic zu sprechen. Ich finde das immer ganz cool. Der Podcast hilft mir auch, Dinge zu verstehen. Also wann tauscht man sich mal 40 Minuten mit so einem Gründer aus? Ja. Haben wir uns mal gesehen, aber so intensiv dann doch nicht. Ich nehme mit, Stock Republic, sehr, sehr große Erfolgsgeschichte im B2B2C, im Finanzbereich. dann nehme ich mit, für Partnerschaften und Kooperationen braucht es auch auf Seiten der Banken, zumindest Institutionen, die sich mit Venture Clienting bzw. Tech und Innovation zentral aussetzen, und du brauchst Befürworter. Du brauchst Leute in diesen Institutionen, die deine Idee weitertragen, die da für dich kämpfen.
Ja.
Ich nehme mit, du spielst Kontrabass.
Das habe ich nie gesagt. Aber was nicht wird, das kann auch werden.
Ja. Und wir haben viele Shoutouts verteilt an Kollegen aus der Szene. Und ja, das letzte Wort gehört eigentlich immer dem Gast. Das stimmt nicht ganz. Nachher kommt so dieser gemischtes Hack-Moment, wo ich dann doch nochmal was sage von Felix Lobrecht. Aber erzähl uns doch nochmal, wie erreichen die Leute dich? Wo treffen wir dich an? Vielleicht auch auf Veranstaltungen etc.
Ja, also sehr gerne über LinkedIn. Marvin, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber unser Leid geklagt, dass LinkedIn teilweise sehr nervig ist, aber im B2B-Bereich kommst du nicht drum rum. Ich bin da auch vertreten, habe auch teilweise Spaß daran. Da könnt ihr mich ganz gut erreichen. Ansonsten, ich überlege, zu BEX zu kommen. Da können wir auch gleich Werbung für machen.
Sehr cool.
Payment and Banking Exchange. Gerne treffen. Ansonsten auf sonstigen Netzwerkveranstaltungen in der Fintech-Szene.
Cool. Ich halte es kurz und knapp. Sehr, sehr tolle Worte zum Abschluss. Vielen herzlichen Dank, Max. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in 2 Wochen. Ciao.
Ciao.